Ein herzliches Grüß Gott sagt Ihnen Bodo Klose, Ihr Gastgeber für die heutige Sendung. Für alle, die sich jetzt zugeschaltet haben, möchte ich noch kurz einen Einstieg geben. Was ist das Besondere an Kibeho? Von 1981 bis 1989 erschien an diesem Ort die Jungfrau Maria, drei Schülerinnen. Sie bezeichnete sich selbst als Mutter des Wortes und übermittelte den Jugendlichen Botschaften für die ganze Welt. In diesen Botschaften ging es um eine Umkehr von einem sittlichen Verfall der modernen materialistischen Gesellschaft. Und diesem einhergehenden Glaubenverlust, dem damit einhergehenden Glaubenverlust und Unfrieden, sollte mit Gebet und auch mit Opfer entgegengewirkt werden. Die Mutter des Wortes wies auch darauf hin, dass sich die Welt in großer Gefahr befände. Und da denkt man ja oft ja nicht allgemeiner Art, aber leider wurde es für Ruanda äußerst bittere Wirklichkeit. Es wurde auch schon in diesen Sendungen jetzt mehrfach angesprochen, die wir heute ja live für Sie übertragen. Wir sind ja live den ganzen Tag für Sie mit dabei. Dieser große Völkermord in Ruanda im Jahr 1994, dieser Genozid, dem fast 1 Million Tutsis, also diesen Menschen aus dem Stamm der Tutsis, zum Opfer fehlen. Und auch Kibeho selbst, damals bereits als Wallfahrtsort in Afrika anerkannt durch die afrikanische Bischöfe, blieb von den Massakern leider nicht verschont. Der Vatikan, die offizielle große katholische Kirche, hat dann im Jahr 2001 diesen Ort Kibeho als Ort für Marienerscheinungen offiziell anerkannt, und zwar als den bisher einzigen für Marienerscheinungen in Afrika. Also es ist offiziell anerkannt, was dort an Worten geschehen ist, und darum soll es auch in der heutigen Sendung gehen, denn dem wollen wir mal näher nachgehen. Wir haben jetzt viel gefeiert, aber Spiritualität soll jetzt auch nochmal heißen, dass wir da nochmal in die Tiefe gehen wollen. Wir tun dies zusammen mit Pfarrer Christoph Heinzen. Pfarrer Heinzen ist der leitende Pfarrer des Kirchengemeindeverbandes Ruppichteroth östlich von Bonn. Von dort ist er uns auch zugeschaltet. Grüß Gott, Pfarrer Heinzen.
Grüß Gott, Herr Klose. Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Pfarrer Heinzen, Kibeho in Ruanda. Ich habe mal geschaut, das ist über 6000 Kilometer Luftlinie entfernt von Ihrem Ortsverband Ruppichteroth. Ist das einfach dann weit, weit weg? Oder kann das für Sie und die Gläubigen in Ihrer Gemeinde doch auch irgendwie ganz nah sein?
Also ich glaube, allein schon dadurch, dass wir jetzt von der Live-Übertragung von Kibeho einfach mal so in der Ruppichteroth gehen, über diese 6000 Kilometer, zeigte schon, dass das gar nicht so weit voneinander entfernt ist und dass wir in dem, was in der Heiligen Messe gerade gesagt wurde, gepredigt wurde, reflektiert wurde, was auch durch Radio Maria da jetzt wirklich Großartiges vor Ort geschieht, und dem, was wir jetzt hier von Ruppichteroth aus hier im deutschsprachigen Raum betrachten an Botschaften, dass das gar nicht so weit auseinander, gar nicht weit entfernt liegt, sondern dass das schon sehr, sehr gleich ist in dem, was die Menschen betrifft und das, was die Mutter Gottes den Menschen auf der ganzen Welt, und dazu gehört Kibeho und Ruanda genauso wie wir im deutschsprachigen Gebiet, dass wir alle da gut zuhören sollten und uns damit beschäftigen können. Und dann schlagen wir eine Brücke von Afrika auch ganz schnell hier hin und zurück.
Und das finde ich ja auch spannend, dass eben dass diese Nachrichten nicht, sage ich mal, aus New York oder aus Brüssel oder aus sonstigen zentralen Orten dieser Welt kommt, sondern wirklich, also Kibeho liegt irgendwo ganz in den Bergen, weit ab vom Schuss in Ruanda. Das ist ein Ort, von dem diese Botschaften der Mutter Gottes ausgegangen sind und in die ganze Welt gehen. Pfarrer Heinzen, Sie haben einen Vortrag vorbereitet, bei dem Sie uns mit hineinnehmen möchten in diese Botschaften. Ich denke, das ist spannend, einfach mal sich auch dafür Zeit zu nehmen, mal nochmal da vertieft reinzuhören. Ich darf Sie nun bitten, Ihren Vortrag zu halten.
Ja, gerne. Wir haben es schon zu Beginn gehört und heute schon häufiger. Heute, genau vor 37 Jahren, begannen die Erscheinungen der Mutter Gottes im afrikanischen Kibeho. 8 Jahre lang ist sie Alphonsine, Nathalie und Marie-Claire erschienen, beziehungsweise und in unterschiedlichen Zeiträumen, in unterschiedlichen Serien, in öffentlichen und privaten Erscheinungen. Kibeho, ein dicht bevölkertes ostafrikanisches Land, Ruanda, 13 Millionen Einwohner, geprägt von Armut, von ethnischen Konflikten. Wir werden gleich noch ein bisschen der Frage nachgehen, warum denn Maria sich gerade dieses Land und diesen Ort aussucht, um ihre Botschaft dann vor 37 Jahren an die Welt zu richten. Heute leben in Kibeho 23.000 Menschen. ein Ort, wie wir schon gehört haben, in den hohen Bergen. Und dann dieses unglaublich, unfassbar grausame Geschehen 1994, als dieser Völkermord stattfindet, in ganz Ruanda, und wo viele Menschen auch sich gerade nach Kibeho flüchten, weil sie denken, hier an diesem Wallfahrtsort, an diesem heiligen Ort, an diesem Erscheinungsort, hier sind sie sicher vor den Mördern, vor den Menschen, die ihnen nach dem Leben trachten. Und am 14. April 1994 beginnt aber auch in Kibeho ein unfassbares Massaker. Zunächst an 15.000 Flüchtlingen, die auf einem vermeintlich sicheren Gelände rund um die Wallfahrtskirche und in der Kirche selbst Schutz gesucht hatten. Im dortigen Internat wurden damals 82 Schüler dahin gemetzelt. 2 Tage hat das Ganze gedauert, bis alle zu Tode gekommen waren. Zehntausende Menschen an einem Gnadenort. Die Mutter Gottes hatte wenige Jahre zuvor diese Ereignisse vorhergesagt und den Seherinnen in Visionen gezeigt. Am 28. November 1989, also knapp 5 Jahre vorher, sagt sie beispielsweise: Wegen des Unglücks, das über euch hereinbrechen wird, macht euch keine allzu großen Sorgen, denn nichts ist stärker als Gott selbst. Und am 22. Januar 1983 hat die Seherin Nathalie eine tragische Vision von Flüssen, die voll Blut sind. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ist es dennoch zu erklären, dass an diesem heiligen Ort der Erscheinungen eine solche Katastrophe, ein solches Massaker, ein Massentöten und Massenmassakrieren geschehen konnte? Die Frage stellt sich ja durchaus. Ich glaube, wenn wir das einmal uns durch den Kopf gehen lassen, wie kann es sein, dass der Himmel so etwas zulässt? Warum sind die Menschen an diesem Ort nicht 1994 sicher gewesen? Vielleicht auch etwas, was die Menschen selbst dort vor Ort sich nicht nur einmal gefragt haben, die Überlebenden vor allem. Die Antwort ist eigentlich letzten Endes nur aus der Botschaft der Mutter Gottes selbst heraus zu verstehen. Wenn man die genau liest, da geht es sehr oft um Leiden als unverzichtbarer Wert für das menschliche Leben. In unseren Tagen sicherlich eine höchst unpopuläre Wahrheit, etwas, was nicht, womit man nicht gerade Menschen auf den ersten Blick hin begeistern kann, aber trotzdem eine Wahrheit. Die Kirche lehrt, wie wertvoll der Samen des Martyrums ist, nicht erst seit dem Kindermord zu Bethlehem und vielen, vielen tödlichen, grausamen, unfassbar grausamen Geschehnissen, die, wo Menschen für den Glauben haben sterben müssen. Für die Seele des einzelnen Samen wie für die Kirche als Ganzes. Und trotzdem, natürlich lässt uns dieses damals grausame Geschehene nicht kalt. Erschüttert es uns aus tiefstem Herzen, dass Menschen anderen Menschen gerade auch an so einem Gnadenort so etwas antun können. Und ich glaube, die Menschen, die heute 24 Jahre später genau an diesem Ort sich versammeln und diese freudige heilige Messe gefeiert haben, sie werden, die auch damals Angehörige verloren haben, sie werden das auch weiterhin im Herzen tragen und vielleicht das auch als Anhaltspunkt nehmen, einmal genau hinzuschauen, was Maria über das Leiden, die Notwendigkeit des Leidens eigentlich ein paar Jahre zuvor gesagt hat. Dieses Leiden, was sich dann in dieser sehr, sehr schlimmen Art und Weise dann auch für die Menschen gerade am Ort selbst auch gezeigt hat. Ich habe von Erschütterung gesprochen, dass man erschüttert ist angesichts dieser Grausamkeit. Erschüttert ist überhaupt ein wirkliches Wort, was einem beim Lesen der Botschaften von Kibeho immer wieder in den Sinn kommt. Marias Botschaften, sie sind alles andere als weichgespülte Phrasen. Im Gegenteil, ihre klaren und mahnenden Worte fordern gerade auch den gläubigen Leser oder Hörer des Wortes heraus, der sich am Ende der Betrachtung dieser Botschaften vor die Frage gestellt sieht, inwiefern er denn wirklich gläubig ist oder er es bisher nur von sich angenommen hat. Etwas, was die Mutter Gottes auf eine wunderbare Art und Weise auch uns heute vorlegen möchte. Gerade an dem heutigen Tag, wo wir mit Kibeho besonders in Verbundenheit sind. Die Botschaften sind über 30 Jahre alt und haben von ihrer Aktualität keinen Deut verloren. Die erste Erschütterung erfasst den aufmerksamen Leser spätestens an der Stelle, an der Maria zum ersten Mal sagt, die Welt ist in einem sehr schlechten Zustand. Die Welt ist in einem sehr schlechten Zustand. Das sagt sie häufiger. Und das sagt sie vor 37 Jahren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in einer Zeit, die für manchen Betrachter der Gegenwart noch wie die Insel der Glückseligkeit erscheint. 80er Jahre, als doch vieles noch in Ordnung war, was heute erschütternd ins Wanken gerät. Und der Leser dieser Botschaft im Jahre 2018 fragt sich, wenn die Welt damals schon aus der Sicht des Himmels in einem sehr schlechten Zustand war, wie lautet denn das Urteil des Herrn über unsere Zeit, über unsere Gegenwart? Auch das kann eine kleine Erschütterung im Herzen des Gläubigen hervorheben, hervorbringen. Über die Gesellschaften, die Kirche, die Menschen mit all den deutlich werdenden Auflösungserscheinungen in Glaube und Sitte. Das Betrachten der Botschaften der Mutter des Wortes verfehlt ihren Zweck nicht. Die Botschaften bringen uns an vielen Stellen zu einem intensiven Nachdenken, gerade auch jetzt in unserer Zeit. Eine Reflexion über das eigene Leben, aber auch über die Kirche, als so wie sie sich in unserer Zeit darstellt, über die Gesellschaft, über die ganze Welt. Letzten Endes aber auch vor allem über unser eigenes Glaubens- und Gebetsleben. Mutter Gottes stellt in Kebeo viele wichtige und natürlich richtige Fragen, die uns herausfordern und auffordern. Ich möchte mit Ihnen in dieser Spiritualitätssendung einzelne Teile dieser Botschaften betrachten, die mich besonders aufgerüttelt, besonders erschüttert, aber auch besonders angesprochen haben. Vielleicht gerade deswegen, weil sie auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen, man sie vielleicht aus anderen Botschaften des Himmels nicht unbedingt genauso kennt, und die in gewisser Weise vielleicht auch für Sie als Hörer dieser Sendung eine ganz eigene Bedeutung haben. Es geht mir nicht um eine vollständige Betrachtung der Botschaften von Kebeo, dann wären wir um 15 Uhr sicherlich nicht fertig, sondern es geht um einzelne Aspekte, die ich für uns als gläubige Christen und ich darf sicherlich auch sagen als marianische Christen für außerordentlich bedenkenswert halte. Und eines steht fest, wenn wir auch an manchen Stellen mit etwas unangenehmen Dingen konfrontiert werden, können wir uns nicht damit herausreden, die Worte der Gottesmutter seien ja für eine afrikanische Zielgruppe maßgeschneidert und für uns nicht wirklich relevant. Nein, die Mutter des Wortes spricht zur Welt und damit auch zu jedem Einzelnen von uns. Am 27. März 1982 sagt sie, wenn ich mich jemandem offenbare, um zu ihm zu sprechen, dann will ich mich durch ihn an die ganze Welt wenden. Wenn ich jetzt in die Pfarrei von Kebeo komme, soll das nicht heißen, dass ich nur um der Pfarrei von Kebeo oder des Bistums Butare oder um Ruandas oder Afrikas willen komme. Ich wende mich vielmehr an die ganze Welt. Ja, und damit sind wir automatisch mit im Boot. Maria hält in Kebeo, das hat mich besonders beeindruckt, einen regelrechten Lehrgang in Sachen Gebet ab. Sie führt die drei Mädchen durch eine Schule des Gebets. Einige Gedanken der Gottesmutter möchte ich dazu anführen und ein bisschen was dazu betrachten sagen. Sie sagt zum Beispiel, ehe du zu beten beginnst, mache zunächst dein Herz bereit. Bitte um die Kraft, die Einsicht, den Mut und die Bereitschaft. Das Gebet soll euer Mittelpunkt sein. Die Seherin Nathalie sagt dazu, das Gebet muss aufrichtig sein. Es soll aus dem Innersten des Menschen, aus seinem Herzen aufsteigen und sich erst dann in Worten ausdrücken. Das bedeutet, dass wir zunächst also unser Herz auf Gott ausrichten sollen. Die Mutter Gottes sagt auch, in unserem Herzen eine Bereitschaft zu wecken, jetzt mit ihr, mit ihrem Sohn, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist, mit einem Heiligen, wie auch immer, in eine Beziehung zu treten, eine Bereitschaft in uns zu wecken, dass wir sagen, ja, ich bin jetzt bereit, dieses Gebet aus dem Herzen heraus zu sprechen und die Kraft dazu zu haben und den Mut und dann erst das erste Wort im Mund zu bilden. Maria sagt weiter, wenn ihr betet, vor allem mit den Gebeten, die ihr aus den Büchern kennt, dann sagt nicht einfach immer wieder die Wörter auf, die ihr auswendig gelernt habt, sondern sprecht sie, als ob ihr sie zum ersten Mal sprechen würdet. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, regelmäßige Gebete immer wieder so zu verrichten, als ob sie völlig neu wären, zum ersten Mal in unserem Mund, quasi jedes Mal ein regelmäßiges Gebet aus einem Buch oder was wir auswendig können, mit der ersten Liebe des Herzens zu sprechen, damit es keine Routine wird, kein Ritual, sondern die Mutter Gottes sagt, es soll jedes Mal wieder neu, jedes Mal wieder aus dem Herzen kommen und dass wir darauf Acht geben, dass dieses Gebet dadurch auch wirklich einen Wert bekommt. Lebendig wird, voller Hingabe. Vor diese Aufgabe werden wir als Beter gestellt von der Mutter Gottes. Ein wichtiger Aspekt wird zudem häufiger genannt, der Zusammenhang zwischen Leid und Gebet. Leiden ist ja, und Opfer ist ja sowieso ein ganz großes Thema der Botschaften von Kibeo, das sich dann zu Recht ja auch dann auswirkt in diesen Geschehnissen, die ich am Anfang beschrieben habe. Nathalie führt dazu aus, wenn wir froh sind, werden die Ablenkungen in unseren Gebeten häufiger. Wenn wir froh sind, werden die Ablenkungen in unseren Gebeten häufiger. Oft treten wir dann vor dich hin und wollen aus tiefstem Herzen beten, aber sobald wir beginnen, wenden sich unsere Herzen, ohne dass wir das wollen, wieder den Dingen dieser Welt zu. Deshalb siehst du uns oft so viele Worte herunterbeten, aber ohne dass wir das wirklich aus tiefstem Herzen tun. Das ist interessant, aber auch etwas, was wir sicherlich kennen. In einer fröhlichen Stimmung ist die Ablenkung häufiger und einfacher, auch ohne dass wir abgelenkt sein wollen, ohne dass wir uns bewusst für die Ablenkung entscheiden, aber es kommt quasi von selber. Weiter sagt sie, wenn wir in tiefer Trauer sind, dann beten wir oft von ganzem Herzen. Wenn wir froh sind, dann tun wir so, als ob nichts wäre. Wie du selbst es uns oft gesagt hast, sagt sie zu Maria, gibst du uns die Leiden, damit wir viel mehr und mit Eifer beten können. Wenn wir froh sind, dann werden die Ablenkungen in unseren Gebeten immer häufiger. Das heißt, Leiden als ein bewährter Weg zu einem innigeren Gebet, eine interessanter Gedanke. Und welch eine Wahrheit, die sich hier uns offenbart und zeigt. Leiden als ein Weg hin zu einem Gebet, was wirklich aus tiefstem Herzen kommt und nicht abgelenkt oder oberflächlich bleibt. Vielleicht auch etwas, was viele von uns auch betrifft und viele auch so nochmal ganz neu erkennen können. Und entsprechen diese Gedanken nicht tatsächlich auch den Erfahrungen der Menschen, die in unterschiedlichen Situationen versuchen zu beten. Maria gibt in Kibeo aber auch praktische Hinweise. Stehen oder knien seien besser als sitzen oder liegen, weil es in bequemen Haltungen schneller zu Ablenkungen kommen kann und man nicht so konzentriert ist. Vielleicht auch eine Anregung für den einen oder anderen von uns, sofern körperlich möglich. Aber wir merken, Maria ist auch Lehrmeisterin dann in sehr praktischen, alltäglichen Dingen, was Gebet und Gebetsleben angeht. Sie möchte nicht nur die drei Schülerinnen, sondern jeden Einzelnen von uns dahin führen, dass wir wirklich betende, intensiv betende Menschen werden, die nicht durch falsche Haltung oder auch durch eine falsche Methodik oder eine falsche schlechte Gewohnheit von einem wahren tiefen Gebet abgehalten werden. Die Mutter Gottes bittet uns darüber hinaus in einer anderen Botschaft, betet immer, denkt nicht nur dann an mich, wenn ihr im Unglück seid. Auch die Freude soll ein Grund sein, sich an mich zu wenden, an mich zu denken. Ja. Und über das Singen sagt sie am 1. Juli 82, wenn du singst, dann betrachte die Wörter, aus denen das Lied besteht. Die schöne Stimme allein genügt nicht. Oha, oha, Wie viel Kirchengesang legt den Fokus auf die richtigen Töne, auf die schöne Stimme, dass es sich schön, gut und sauber anhört? Aber was ist mit der innigen Betrachtung des gesungenen Textes, mit dem Nachvollzug des gesungenen Textes? Mutter Gottes kennt ihre Menschenkinder sehr gut, so viel kann man an dieser Stelle bereits feststellen. Das heißt, sie führt uns, was Gebet angeht, in die tiefsten spirituellen Haltungen, aber kümmert sich auch um ganz konkrete praktische Dinge und ist somit eine wirkliche Mutter, eine geistliche Mutter, aber auch eine Mutter in den praktischen Dingen. Maria schenkt der Welt in Kibeo als wichtige Gebetsform den 7 Schmerzen Rosenkranz. Ich denke, dass einige von Ihnen diesen Rosenkranz auch schon praktizieren. Am 13.06.1982 sagt Maria zu Nathalie, dass sie weitaus mehr als nur 7 Schmerzen erlitten habe. Die 7 Schmerzen, die im Rosenkranz betrachtet werden, seien nur die größten von all ihren Schmerzen. Und dann kommt was ganz Wichtiges und was ganz Interessantes. Um den Wert dieses Rosenkranzes zu steigern, soll derjenige, der ihn betet, an Marias Schmerz Anteil nehmen und sich in Marias Situation hineinversetzen. Indem er sich zum Beispiel vorstellt, dass irgendjemand ihm ankündigt, ein Schwert werde ohne jeden Grund sein Herz durchdringen und sein Kind werde getötet werden. Die Jungfrau Maria erklärt Nathalie, dass ihr Herz in diesem Augenblick in 2 Hälften zerrissen wurde. In 2 Hälften zerrissen wurde. Dieser Gedanke lässt mich ehrlich gesagt nicht mehr los. Maria erklärt uns, warum wir den Rosenkranz nicht nur beten, sondern die Geheimnisse wirklich betrachten sollen. Betrachten bedeutet aber nichts anderes, als sich mit Herz und Verstand in die jeweilige Situation hineinzuversetzen. Sowohl in die Freude der Auferstehung oder Krönung Mariens im Himmel, als auch in die Schmerzen von Kreuzweg und Todesstunde. Wie sehr beten wir den Rosenkranz in diesem Sinne mit dem Herzen, das heißt mit der Regung unserer Seele. Und das gilt sicherlich gerade auch für das Beten des Kreuzweges. Leiden wir mit dem Herrn wirklich mit und sind wir mittendrin im Geschehen? Oder bleiben wir nur äußere Beobachter, die einen Text aufsagen? Und ich glaube, dass wir daran noch einen Schlüssel sehen können und die Mutter Gottes einen Schlüssel mit an die Hand gibt, warum wir gerade beim Rosenkranz auf diese Zerstreuung geraten. Weil Rosenkranz dann wirklich nur Aufsagen von Gebetstext ist und nicht intensives Nachspüren, Nachvollziehen, und zwar nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen, mit der Seele dessen, was wir da gerade betrachten in diesem Gesetz. Das heißt, beim freudenreichen Rosenkranz, beim 3. Geheimnis, wirklich auch im Stall von Bethlehem präsent sein und wirklich auch spüren die Kälte des Stalls, aber auch die Freude der Geburt des Herrn, ja, dass man das wirklich auch nachvollzieht, wenn man diese 10 Ave Maria betet und sich ganz da hineinversetzt. Das wird einem nicht immer 100%ig gelingen, das ist mir auch klar. Aber ist das nicht auch ein Schlüssel dafür, dass wir Rosenkranzgebet beispielsweise auch ein bisschen intensiver und wirklich betrachtender beten? Es gibt ja diese schöne Methode, vor jedem Ave Maria auch einen Betrachtungstext zu beten. Und ich glaube, das ist gut. Das ist gut, das verlängert das Ganze natürlich, aber wer soll auf die Uhr schauen, ja, wenn wir Rosenkranz beten, eigentlich streng genommen. Dass wir wirklich in dieses betrachtende Gebet hineinkommen, dass die Mutter Gottes sagt, das hat wirklich einen höheren Wert, sagt sie, einen höheren Wert des Gebetes, wenn wir wirklich ihr Leid oder auch das Leid ihres Sohnes, aber auch ihre Freude und die Freude ihres Sohnes voll und ganz mitvollziehen. Das heißt, bei dem glorreichen Rosenkranz auch mit im Pfingstsaal zu sein, im Abendmahlsaal zu sein und Pfingsten mitzuerleben, wenn wir das 3. Gesetz beten und so weiter. Durch die ganzen emotionalen Elemente der Heilsgeschichte wirklich ganz bewusst mittun und das mittragen. Ich glaube, das ist für mich ein ganz großartiger Gedanke, den Mutter Gottes in Kibeo uns hier auch mit auf dem Weg gibt. Und ich glaube, die Zerstreuung im Rosenkranz, das ist keine deutsche, österreichische oder Schweiz oder Südtiroler Problematik, sondern das ist in Afrika genauso wie bei uns. Das geht, glaube ich, jeden Menschen an. Die Mutter Gottes, die uns also wirklich Lehrerin im Gebet ist. Maria sagt auch etwas über das Bittgebet am 22.12.82. Das sagt sie auch sehr intensiv und auch sehr eindringlich. Warum bittet ihr, sagt sie, indem ihr Befehle erteilt und werdet außerdem rasch müde? Bittet uns um alles, was ihr wollt, aber tut nicht so, als wäre es ein Befehl, sondern seid einfach und demütig und wappnet euch mit einer starken Geduld, denn wir geben was, wie und wann wir es für richtig halten. Sehr eindringliche Worte, ne? Die Aufforderung zur Demut ist ein entscheidender und oft wiederkehrender Inhalt der Botschaften von Kibeo. Maria als die demütige Magd, die sogar sagt, sie möchte gar nicht Mutter Gottes genannt werden, sondern nur Mutter des Wortes, ja, sagt sie an einer Stelle, was ich auch ganz, ganz interessant finde, ja, dass sie sagt, dass es auch ein Akt ihrer eigenen Demut ist, Mutter des Wortes und nicht Mutter Gottes sich ansprechen zu lassen, Kibeo, ja. Auch hier wäre es nicht schlecht, einmal die Art und Weise des eigenen Bittens im Gebet darauf mal ein Auge zu werfen. Also inwiefern ist unser Bittgebet häufig auch Befehlsform? Und inwiefern ist es einfach demütige Bitte? Und inwiefern können wir auch immer wieder bei jedem Bittgebet sagen, was und wie und wann du, Herr, das Gebet erhörst, das ist in deiner Hand. Dass wir das immer auch als Haltung mitdenken. Eine besondere Form der Gebetsschule von Kibeo besteht übrigens auch darin, dass Maria den Seherinnen Lieder und Tänze beibringt. Das ist ja auch nicht unbedingt etwas, was wir von anderen Erscheinungen, ich zumindest, nicht unbedingt kenne. Was aber auch ganz großartig ist, weil sie dadurch auch ganz konkret die Schülerinnen in Vielfalt und Schönheit von echtem Herzensgebet einführt, was sich halt gerade auch in Afrika in Form von Tanz ausdrückt, was wir hier in Europa nicht wirklich so gut können, auch wenn wir es manchmal versuchen, aber auch in Liedern singen, ja, dass man Lieder singen, tanzen, das Gebet auch wirklich Herzensgebet in vielfältiger Form erfolgen kann. Wir machen eine kurze Musikpause und dann betrachten wir weiter die Botschaften von Kibeo. Die Frage, die sich bei Marienerscheinungen früher oder später immer stellt, ist natürlich, warum erscheint Maria eigentlich gerade in diesem Land und an diesem Ort? Ich glaube, es gibt keinen Erscheinungsort auf der Welt, wo nicht irgendwann Seherinnen oder Seher diese Frage stellen oder wo sich die Menschen die Frage stellen. Und warum erscheint sie überhaupt in einer bestimmten Zeit? Also, was ist der Hintergrund? Und am 24.04.82 erklärt Maria, dass sie nach Ruanda komme, weil es ein armes Land sei. Ein Land, in dem man noch demütige Menschen finde, Menschen, die sie lieben. Sie sagt, sie sei gekommen, um allen Menschen den Weg zu Gott zu zeigen. Auch das kann uns nachdenklich machen, wenn Maria so betont, dass gerade in einem armen Land, in einem Land, wo wirklich Armut herrscht, in einem Maße, wie wir das hier in Europa nicht wirklich kennen, dass sie gerade sagt, dass sie in einem solchen Land der Armut gerade Menschen findet, die sie lieben und die Demut besitzen, auch ihre Botschaften aufzunehmen. Ja, das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung für uns in einem reichen Europa, dass wir trotz unseres Reichtums auch dort diesen Zugang zur Botschaft der Mutter Gottes erhalten und uns das nicht hindert. Der Reichtum ist eher auch ein Thema, den sie immer wieder anspricht, als etwas und auch anprangert, was die Menschen von der wirklichen Wahrheit ihres Lebens abhält und von ihrer Beziehung zu Gott. Liebe und Armut scheinen also irgendwie aufeinander bezogen zu sein. Das ist auch eine wesentliche Botschaft der Gottesmutter in Kibeo. Am 31. Mai 82 sagt sie, hier gibt es noch demütige Menschen, die nicht am Reichtum und am Geld hängen. Tja, können wir das von uns auch sagen, ja? Das ist so ein bisschen der Gedanke, der uns vielleicht auch begleiten darf, ja? Also können wir das auch sagen, hier bei uns, in unserem Ort, in unserer Familie, in unserer Ordensgemeinschaft, dort, wo wir uns befinden, auch hier gibt es Menschen, die demütig sind und die nicht an Reichtum und Geld sich hängen oder das auch zu einem wichtigen Teil ihres Lebens machen und damit vieles andere auch vergessen. Warum kommt Maria nach Kibeo? Was ist ihre Absicht? Was ist ihre Motivation, ihre Intention? Am 21.05.83 sagt sie zu Nathalie, und das ist so für mich ein wenig auch die Zusammenfassung all dessen, was wirklich ihre Absicht dort ist und warum Kibeo der Ort ist, an dem sie erscheint. Sie sagt: Ich bin gekommen, um euch an das zu erinnern, was ihr vergessen habt. Um euch zu verkünden, dass es schlecht um die Welt steht. Um euch zu sagen, dass ihr immer beten sollt. Um euch auf den guten Weg zurückzuführen. Um euch aufzufordern, dass ihr die christlichen Tugenden, vor allem aber die Demut und die Liebe, praktiziert. Um euch zu sagen, dass ihr immer Buße tun müsst. Um euch zu sagen, was ihr tun müsst, damit der Leib nicht über den Geist siegt. Ja, sie nennt also einen ganzen Katalog von Anliegen, quasi der Masterplan des Himmels für Kibeo und damit für die ganze Welt, die Anliegen, die sie als Mutter des Wortes in Kibeo verfolgt. Es geht ihr um eine echte und lebendige Umkehr jedes einzelnen menschlichen Herzens. Ja, sie will uns also erstens an das erinnern, was wir vergessen haben und wie vergesslich wir Menschen sind, wenn es um die wirklich wichtigen Dinge geht und um die Botschaft des Herrn und um den Auftrag der Mutter Gottes und so weiter. Das ist uns ja allen bekannt, ja. Deswegen, wir brauchen eine Erinnerung und eine neue Hinführung zu dem Wesentlichen unseres Lebens und unseres Glaubens und dem, was auch Ewigkeit ist und was, ja, was in dieser Welt nicht gut läuft. Sie will uns verkünden, zweitens, dass es schlecht um die Welt steht. Ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, die Welt ist in einem sehr schlechten Zustand. An anderer Stelle sagt sie das so. Einfach auch da eine Rückmeldung des Himmels auf das, was wir eigentlich auch wissen, wenn wir jeden Tag Zeitung aufschlagen oder die Nachrichten schauen. Auch 2018 vielleicht noch viel mehr, als es vor 40 Jahren zumindest für uns präsent war. Das Dritte: um uns zu sagen, dass wir immer beten sollen. Ja, das ist das immerwährende Gebet. Das ist etwas, was die Mutter Gottes ja an allen Erscheinungen immer wieder betont, aber es scheint auch wichtig zu sein, dass es immer wieder, dass diese Aufforderung immer wieder erfolgt. Um uns viertens auf den guten Weg zurückzuführen, ja, weil sie sagt, es gibt jede Menge schlechte Wege, die wir zurücklegen, und manchmal merken wir gar nicht, dass es schlechte Wege sind, dass wir an falschen, unwahren Weinstöcken hängen, dass wir irgendwelche Dinge tun, die gar nicht letzten Endes in unserem Leben Platz haben sollen. Fünftens, um uns aufzufordern, die christlichen Tugenden zu praktizieren, also neben dem Gebet auch Demut und Liebe zu üben. Ja, gerade Demut neu zu entdecken als etwas, was ja zutiefst marianisch ist. Zutiefst marianisch ist. Also wenn wir Maria uns anschauen, denken wir an jungfräuliche Reinheit, aber auch an zutiefst eine Haltung der Demut aus dem tiefsten Herzen heraus. Also diese Tugend wirklich uns da in eine Praxis hineinzuführen. Dann das Nächste, um uns zu sagen, dass wir Buße tun müssen, ja. Dass es also auch um Opfer geht, das Gebet und Demut auch sich verbinden müssen mit einem Opfer, mit Leiden, mit dem, was Nachfolge des Kreuzes bedeutet in der Heiligen Schrift, ja. Und um uns zu sagen, was wir tun müssen, damit Leib nicht über dem Geist siegt, dass wir also wirklich auch in einer Ordnung leben, die, wo das Geistliche und Geistige die Herrschaft haben über das weltlich-materielle, leibliche, was ja für viele Menschen so das der Mittelpunkt des eigenen Lebens ist. Ja, das ist so die Agenda, das ist so der Masterplan, das ist so die Aufzählung dessen, was Maria eigentlich in Kibeo uns auf den Weg damals mitgegeben hat und was sie auch heute am heutigen Tag uns natürlich genauso mit auf den Weg geben möchte. Und um dieses Ziel zu erreichen, findet sie nicht selten auch deutliche Worte, wie zum Beispiel den Satz: Die Energie, die ihr darauf verwendet, euren Magen zu füllen, soll auch darauf verwendet werden, eure Seelen zu nähren. Ja, das hat ja fast paulinische Qualität, dann aus dem, wie wir das eigentlich aus der Heiligen Schrift auch von Paulus kennen, ja, deutliche Worte, ne? Euer Gott ist der Bauch, fällt mir da ein, ne? Wie Paulus das ja auch sagt. Die Energie, die ihr darauf verwendet, euren Magen zu füllen, soll auch darauf verwendet werden, eure Seelen zu nähren. Sie sagt gar nicht, dass die Energie mit der Magenfüllung ja etwas Schlechtes ist, sondern sie sagt nur, dass wir auch durchaus daran denken sollen, dass auch die Seele genährt werden muss. Ja? Eine mütterliche Zurechtweisung erkennen wir auch in ihren Worten vom 3.8.1982. Da sagt sie: Ich gebe euch Hinweise aber ihr beachtet sie nicht. Ich spreche und ihr hört nicht. Ich helfe euch auf und ihr bleibt sitzen. Ich rufe euch und ihr antwortet nicht. Also was mich besonders angesprochen hat, als ich das gelesen habe, war dieses, ich helfe euch auf, aber ihr bleibt sitzen. Ja, und das ist ja tatsächlich so, ja. Sie möchte uns aufhelfen, sie möchte uns aufrichten, sie möchte, dass wir in eine Bewegung kommen und wir bleiben sitzen. Aus Bequemlichkeit, aus Gewohnheit, weil wir das nicht erkennen oder nicht erkennen wollen, ja. Das hat mich zutiefst angesprochen, dass sie das so deutlich formuliert. Ich möchte euch aufhelfen, ich helfe euch auf und ihr bleibt sitzen, ja. Also Spiegel vorhalten. Sie leidet also vor allem nicht nur an der Ablehnung der Menschen, sondern an der Gleichgültigkeit der Menschen. An der Gleichgültigkeit gegenüber der Liebe ihres Sohnes, gegenüber ihrer Botschaft, gegenüber das, was wesentlich und wichtig ist, diese unglaubliche Gleichgültigkeit. Und ich glaube, wir können das gut nachvollziehen, wenn das, also die Mütter und Großmütter wissen ja, wenn Enkel und Kinder gleichgültig sind gegenüber dem, was ihnen wichtig ist und was sie ihnen gelehrt haben und worin sie erzogen haben und so, wie schmerzhaft das sein kann, wenn dann das vielleicht diese Gleichgültigkeit einem entgegenschlägt. Ja, und das empfindet Maria als menschliche Mutter in der himmlischen Herrlichkeit genauso und deswegen ist sie auch die ermahnende, die mahnende Mutter. Ja, und dieses Leid der Gottesmutter, das erschüttert einen sehr stark, ja, dieser 15. August 1982, wo sie in allen Erscheinungen gegenüber allen Seherinnen auch, zwei Seherinnen von dreien, bei der dritten ist es ein bisschen anders, aber bei zwei Seherinnen auch wirklich Tränen vergießt und nicht nur drei Krokodilstränen, sondern wirklich Tränen vergießt, wirklich weint. Verursacht durch drei Dinge, sagt sie, durch den mangelnden Glauben der Menschen, durch ihre Herzensverhärtung und die Missachtung der Botschaft von Kibeo. Ja? Mangelnder Glauben, Verhärtung der Herzen, Missachtung der Botschaft des Himmels. Ja? Das macht sie wirklich zutiefst traurig. Und dieser eigentlich, das hat mich auch sehr betroffen, ja? Dieser Himmelfahrtstag, 15. August, der ja eigentlich ein Freudentag ist, ja? wo sie in die Glorie des Himmels auffährt und aufgenommen wird, ja, von ihrem Sohn und vom Vater und vom Heiligen Geist, dass sie an diesem Tag gerade am 15.08.82 so eine Trauer zeigt und weint und so, ja, das ist schon bemerkenswert. Das wird man eher erwartet am Fest der schmerzhaften Mutter oder bei unschuldigen Kindern oder so, aber am 15.08. passiert diese doch sehr eindrückliche Erscheinung der Trauer. Und die schon jetzt ältere Alfonsin, die ja mittlerweile Schwester im Orden ist, hat letztes Jahr im Interview noch gesagt, wie sehr sie diese Erscheinung gerade an diesem 15. August 82, wie sehr ihr das nachgeht, wie sehr sie gerade diese Erscheinung im Herzen trägt und immer noch erschüttert, dass die Mutter Gottes da auch sich so als Leidende auch zeigt und als diejenige, der das wirklich auch im tiefsten Herzen sie betrifft, ja. Die Mutter Gottes spricht auch deutlich darüber, was sie unter einer echten Bekehrung versteht. Ja, Bekehrung kann man ja so oder so verstehen. So sagt sie am 28.05.82 in einer Botschaft, um sich zu bekehren, genügt es nicht, in den Beichtstuhl zu gehen und danach weiterzumachen wie zuvor. Wahre Umkehr besteht darin, sein Verhalten zu ändern und das Böse, das man hat, aufzugeben. Wohl wahr und etwas, was wir als wenige, die ja durchaus auch die Beichte praktizieren und zum Beichtsakrament gehen, vielleicht auch immer wieder beachten sollten, ja. Dass also allein nur die Beichte an sich und das Bekenntnis und die Absolution letztendlich nicht die eigentliche Bekehrung sind, sondern die Bekehrung besteht darin, dass wir auch das, was gebeichtet ist, zu versuchen, unser Verhalten zu ändern und das Böse aufzugeben, ja, und das ernsthaft zu versuchen und nicht von Beichte zu Beichte uns weiter fort zu bewegen und mit der Haltung, naja, die nächste Beichte kommt bestimmt und ich mache einfach so weiter, ja. Das ist keine echte Umkehr. Die Mutter Gottes weist uns da sehr eindringlich auch darauf hin. Maria möchte uns als gute Mutter von dem Irrtum befreien, dass wir auf dieser Welt wahre Glückseligkeit vorfinden könnten. Wirklich diesen Irrtum, der uns ja jeden Tag suggeriert wird, von der Welt, dass wir hier auf dieser Erde wirklich das Glück finden, nach dem Motto, ein Tag so wunderschön wie heute, der dürfte nie vergehen, ja, dass man quasi das irdische Leben fortsetzen möchte und das dann die Ewigkeit. Er sagt sie, nein, nein, Trugschluss. Aus dem, was Nathalie bei der Erscheinung am 19.11.83 wiederholt, geht hervor, dass das Leiden, ganz gleich, was man tut, an das Leben eines jeden Menschen gebunden ist. Ja, da dürfen wir uns keine Illusion machen. Und ich glaube, jeder von Ihnen wird jetzt zu Hause sagen oder da, wo Sie es gerade jetzt hören, ja klar, das ist natürlich so. Ja, das Leid ist an jeden Menschen gebunden, am Leben jedes Menschen. Niemand ist vollkommen glücklich. Das gibt es nicht. Niemand ist vollkommen glücklich. Selbst wenn du nach außen hin vielleicht glücklich wirkst und mal einen guten Tag hast und mal eine große, wirklich Freude erlebst, ja, und wirklich auch mal gut drauf bist, wie wir es heute so sagen, also gut drauf sind und ja, es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Letzten Endes sagt die Mutter Gottes durch die Nathalie, leidest du in deinem Inneren trotzdem. Ja, diese vollkommene Glückseligkeit, die wirklich in der himmlischen Herrlichkeit dann ist, das ist auf dieser Welt nicht möglich. Und selbst wenn du innerlich froh sein kannst, dauert die Freude, die du verspürst, nur einen Augenblick und dann vergeht sie wieder. Ja klar, wenn wir von einer Wallfahrt nach Hause kommen, das wissen wir, wir zehren noch lange davon und haben immer wieder Momente, in denen wir uns daran erinnern und oder in denen wir das, was wir dort an Gnade erfahren haben, auch aktualisieren können und in unserem Leben wieder abrufen können. Vollkommen richtig, ja. Das können wir tatsächlich. Aber letzten Endes sagt die Jungfrau Maria oft, dass diese Welt niemals ein Paradies werden kann. Dass diese Freude immer nur etwas ist, was wieder vergeht und was uns nicht dauerhaft wirklich in unserem Leben begleitet und wirklich für unser Leben eine Konstanz hat, eine ja wirkliche Ewigkeit dann schon beinhaltet. Ja, also ich will das gar nicht schlecht reden und ich will die Mutter Gottes gar nicht verteidigen, dass wir nicht auch in unserem Leben viel Freude erfahren können. Und Gott sei Dank ist es ja auch so. Die Freude wird uns ja auch geschenkt, aber wir dürfen uns nicht die Illusion hingeben, dass es eine Freude ist, die konstant mal für einen Zeitraum anhält. Es sind Momente der Freude da, aber letzten Endes ist das Leid immer etwas, woran unser Leben gebunden ist, woran unser Leben wirklich auch hängt. Letzter Gedanke für heute. Maria, damit will ich schließen dann. Maria gibt es aber auch Worte der Ermutigung, ja, so am 15.05.82. Da sagt sie, wer für den Himmel arbeitet, verliert im Gegensatz zu dem, der für die Welt arbeitet, nicht den Mut. Das ist doch ein schönes Schlusswort auch für heute, ja. Wer für den Himmel arbeitet, verliert im Gegensatz zu dem, der für die Welt arbeitet, nicht den Mut. Für den Himmel arbeiten, das ist unsere irdische Berufung, die uns Gnade und Freude schenkt. Und ich glaube, die Mutter Gottes segnet gerade am heutigen Tag in dieser großen Freude, dass in Kibeo dieses Radio eröffnet worden ist, Radio Maria eröffnet worden ist, segnet besonders auch diese Arbeit für den Himmel. Das ist im Radio natürlich so, aber wir überall dort, wo wir hingestellt sind, können diese Arbeit für den Himmel jeden Tag wirken und daraus dann Gnade und Mut schöpfen. Und beachten wir, dass wir nicht nur für die Welt arbeiten, für das Irdische, sondern dass wir für den Himmel auch tätig sind und daraus auch die Freude des Himmels auch schöpfen können. Das war der erste Teil von den Botschaften von Kibeo. Es gibt noch andere Dinge, die wichtig zu erwähnen sind. Im Februar gibt es dann eine zweite Sendung nächstes Jahr, wo ich dann weitere Inhalte der Botschaften von Kibeo ein bisschen betrachte, unter anderem die mystischen Reisen in die Gegenwart von Himmel, Hölle, Fegefeuer, die Seherinnen gemacht haben, oder auch die Frage, wie unterschiedlich die drei Seherinnen ihren ganz eigenen Lebensweg an der Hand der Mutter Gottes dann auch gegangen sind. Dazu aber mehr im Februar. Jetzt erstmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Pfarrer Christoph Heinzen, auch schon mal für den Ausblick im Februar, dann die nächste Sendung Spiritualität zur Mutter Gottes von Kibeo und diesen Botschaften. Ja, danke, dass Sie uns so in diese Tiefe hineingenommen haben, doch nochmal, dass man den Hintergrund nochmal genauer kennt, was dieser Tag heute eigentlich an Grundlage hat. Heute wird eben diese Studio-Einweihung, Segnung gefeiert in Kibeo in Ruanda. Aber dem liegen ja diese Botschaften der Mutter des Wortes, der Mutter Gottes von Kibeo zugrunde. Vielen Dank, dass Sie uns da mit hineingenommen haben. Und ich darf Sie gleich noch bitten, uns abschließend den Segen zu sprechen, möchte aber noch darauf hinweisen, liebe Hörer und Hörer, das ist natürlich immer auch viel Stoff, den Sie da mitbekommen. Manchmal ist es ganz gut, es einfach nur mal in Ruhe nachzuhören, weil es doch ja tiefe Botschaften sind, die da auch kommen. Zwei Möglichkeiten haben Sie. Das eine ist, dass Sie im Internet unter horeb.org die Sendung nachhören in der Mediathek, wo Sie die Spiritualitätssendung zum heutigen Datum dann finden, die Mutter Gottes von Kibeo. Oder Sie bestellen eine CD beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der Telefonnummer 08328 921 120. So viel als Information. Pfarrer Heinzen, vielen Dank für die Sendung und wir schließen ab mit Ihrem Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Segne und behüte euch, besonders auf die Fürsprache unserer lieben Frau von Kibeo, der Mutter des Wortes, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, Pfarrer Heinzen, für diese Sendung und vielen Dank fürs Zuhören. Dies war die Spiritualität mit Bodo Klose.